Wenn ich in meinen Side-Business-Mentorings sitze oder auch wenn ich auf Instagram, Social Media, wo auch immer unterwegs bin, kann ich eines ja bei ganz, ganz vielen immer mal wieder feststellen. Ich bin im Bereich Businessaufbau, Side-Business-Aufbau unterwegs, wie du weißt, sonst wärst du nicht hier im Podcast und würdest dir die Worte jetzt gerade anhören. Ich merke ganz oft, dass am liebsten Themen behandelt werden, die besonders sexy sind, wie zum Beispiel Marketing oder Branding oder ja, sogar wenn es irgendwas mit Webseiten zu tun hat, irgendwas Cooles, irgendwas, was ich zeigen kann, irgendwas, was ich machen kann, Angebote, Launches, was auch immer. Und viel zu häufig werden die eher vielleicht ein bisschen unsexieren Bereiche, wie zum Beispiel Administration, Organisation etc. nicht betrachtet, beziehungsweise vielleicht sogar als lästig angesehen. Und das ist eigentlich das Gefährlichste an dieser Geschichte. Deswegen ist es mir umso wichtiger und umso größeres Anliegen, dass ich dieses Thema heute wirklich mal genauer angehe. Es geht heute in der Podcast-Folge insbesondere um das Thema Versicherungen und Finanzen im Side-Business. Und ja, ich habe meine eigenen Erfahrungen gemacht, aber ich bin bei weitem keine Expertin in dem Bereich. Und deshalb habe ich mir eine mit hinzugeholt. Und ich bin ganz besonders stolz drauf, dass die liebe Franziska Zepf, sie ist selbst Gründerin eines Versicherungsmaklerbüros und erneute Gründerin eines weiteren Unternehmens, also wahnsinnige Powerfrau. Ich finde es total klasse, was sie macht. Und ich finde es unglaublich schön, dass sie neben ihren ganzen Projekten hier mit im Podcast zu Gast ist und ihr Wissen mit mir und natürlich eben auch mit dir teilt und uns erzählt, worauf es wirklich ankommt, wenn du dein Side-Business startest, aufbaust und ausbaust. Denn es gibt natürlich auch Veränderungen zu betrachten und die sind umso wichtiger. Also, hör unbedingt rein mit in die Folge, bleib jetzt mit dran und ich wünsche dir ganz viel Spaß mit der lieben Franziska und mit den Themen Versicherung, Finanzen, Administration und all dem, was dein Herzensprojekt zu einem echten Business werden lässt. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Side Business Couch Podcast, dein Podcast für mehr Erfolg in deiner nebenberuflichen Selbstständigkeit. Ich bin Rebecca, ich bin der Host dieses Podcasts und freue mich sehr darüber, dass du heute wieder mit dabei bist und wir gemeinsam deine nebenberufliche Selbstständigkeit auf das nächste Level heben. Es gibt so viel zu lernen, es gibt so viel zu beachten. Und die wichtigsten Dinge habe ich dir hier alleine oder manchmal auch eben mit meinen wundervollen Interviewpartnerinnen kompakt zusammengefasst. Los geht's mit der aktuellen Folge. Ich freue mich sehr darüber, dass ich heute wieder eine wundervolle Interviewpartnerin bei mir begrüßen darf. Und zwar ist heute die liebe Franziska Zepf bei mir zu Gast. Die ein oder anderen kennen Sie sicherlich auch aus Instagram, aus der Online-Welt generell. Franziska habe ich damals über das Blossy-Event tatsächlich, mein Side-Business neben dem richtigen Business sozusagen, kennengelernt. Und sie ist Inhaberin von einem Versicherungsmaklerbüro, hat aber inzwischen noch auch einige weitere Projekte, die sie da betreibt, von denen sie euch sicherlich gleich auch noch mal mehr berichten wird. Ich freue mich auf die ganzen Themen, die wir jetzt hinsichtlich Selbstständigkeit, Gründen, Versicherungen und so weiter und so fort bald besprechen werden. Und heiße dich, liebe Franziska, jetzt aber erstmal herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
Danke für die liebe Einleitung, Rebecca. Danke auch, dass ich da sein darf und die Einladung. Ich freue mich riesig, heute dabei zu sein. Und ja, du hast schon ganz viel gesagt. Stimmt alles. Wir haben uns damals kennengelernt in München auf dem Event. Und ich möchte mich aber sehr gerne natürlich noch kurz selber vorstellen. Also ich bin Franziska. Ich bin noch 28 Jahre, bald nicht mehr, aber noch bin ich 28 Jahre. Ich komme aus der Nähe von München. Südlich von München aus Oberbayern, auch wenn man es nicht immer hört bei mir. Und ich habe vor 6 Jahren, also Anfang 2014, ein Versicherungsmaklerbüro gegründet, Premius Makler, und habe das damals so als absolute Einzelkämpferin betrieben, also ganz allein einfach selbstständig gemacht, ohne großen Plan. Und habe aber im letzten Sommer noch eine zweite Firma gegründet, eine zweite GmbH. Ein Consulting-Unternehmen, in dem wir Videokurse vermitteln, ich auf Vorträgen spreche oder auch Online-Webinare gebe und, also wo wir eher beratend tätig sind. Genau, so viel zu mir. Privat bin ich sehr sportlich. Ich liebe alles, was irgendwie mit Sport und Aktivitäten zu tun hat und bin Hundemama. Ich glaube, das ist so alles, was es über mich in einem Rundumschlag zu sagen gibt.
Das hört sich auf jeden Fall alles schon mal super interessant an. Und man muss ja auch dazu sagen, dein Hund, die liebe Emma, heißt sie ja, glaube ich.
Genau.
Ne? Genau. Sieht man ja auch immer ganz viele deinen Stories, was auch total schön ist. Einfach so dieses, ja, auch dieses private Bild vom neben dem Business noch ein bisschen zu sehen. Super,
ja,
super cool. Aber ja, auch natürlich, ja.
Nicht wegzudenken. Liegt auch jetzt gerade neben mir.
Das denke ich mir. Ja, super schön. Ich freue mich natürlich auch mit dir drüber, über alle Themen jetzt zu sprechen, insbesondere natürlich deine unfassbare Power auch, die du in der Selbstständigkeit hast, jetzt in den Jahren, die du eben schon selbstständig bist, jetzt eben nochmal mit einer zweiten Firma. Ja, wie gesagt, es ist einige Zeit schon her, dass du wirklich in die Selbstständigkeit gestartet bist. Wie kam es denn eigentlich dazu, dass du gesagt hast, Mensch, das mache ich jetzt als junge Frau, doch Anfang 20 damals noch. Wie waren denn deine Anfänge in dem Bereich?
Ja, das ist total untypisch eigentlich gelaufen. Es war gar nicht so richtig geplant und durchdacht eigentlich. Also so zu meinem Hintergrund, in meiner Familie sind sehr viele selbstständig und ich habe eigentlich als Kind da immer so ein bisschen drunter gelitten und habe immer, wenn Mama und Papa keine Zeit hatten, weil sie so viel gearbeitet haben, habe ich immer gesagt, ich werde mal ganz normale Angestellte mit festen Urlaubstagen. Also ich wollte mich tatsächlich nie selbstständig machen. Und dann war ich aber in einer Bank tätig als Versicherungsbeauftragte, aber eben für eine örtliche Bank und hatte da auch eine ganz tolle Stelle eigentlich. Also ich durfte das private Versicherungsgeschäft leiten, hatte da auch einige Leute unter mir, aber ich war leider todunglücklich. Das konnte immer nie jemand verstehen, weil alle gesagt haben, du hast einen tollen Job, du hast so viel, du führst so viele Menschen, du hast ein Bombengehalt. Ich war aber einfach immer unglücklich, weil ich jeden Tag was arbeiten musste, hinter dem ich nicht komplett gestanden habe. Und dann habe ich mir irgendwann überlegt, ich kann das nicht mehr. Also es geht einfach nicht mehr. Es war für mich so ein emotionaler Druck. Und irgendwann habe ich dann einfach entschieden, ich kündige jetzt. Aber es war eigentlich gar nicht so ganz konkret durchdacht, was ich dann danach mache. Mir war nur klar, ich gehe erstmal ins Ausland. Ich brauche erstmal paar Monate für mich und Ruhe. Und ich wusste immer ganz genau, also ich war immer eine von denen, die gesagt hat, wenn ich selber entscheiden könnte, wie ich es mache, dann würde ich es so machen. Und es wäre doch viel besser, wenn wir das so machen. Und die Kunden wären alle viel glücklicher, wenn wir das Ganze so und so und so ihnen anbieten würden. Und irgendwann habe ich mir dann gedacht, im Ausland, in Costa Rica am Strand, ich mache es jetzt einfach, weil was kann ich verlieren? Ich war damals 21 Jahre. Ich habe mir einfach überlegt, wenn nicht jetzt, wann dann? Ich sage das immer wieder, der Rückseite vom Schreibtisch meiner Mama war mein erster Arbeitsplatz. Also ich hatte wirklich gar nichts. Ich hatte nicht mal eine eigene Wohnung damals, weil ich ja aus dem Ausland wiedergekommen bin und habe mir aber gedacht, komm, ich rede jetzt seit Jahren, wie ich es machen würde, wenn ich es entscheiden dürfte. Ich versuche es jetzt einfach. Ich mache es jetzt einfach selbst. Und dann habe ich gegoogelt, wie macht man sich selbstständig. Bin zur Gemeinde gegangen, habe mein Gewerbe angemeldet und dann war ich selbstständig. Aber so, jetzt bin ich die große Planerin und ich habe für alles immer einen Plan. Aber damals war das völlig anders. Also ich habe mich einfach nur selbstständig gemacht, weil ich super unglücklich war. Allen immer gesagt habe, dass es viel besser wäre, wenn man es anders machen würde. Und dann habe ich mich selbst irgendwann gefragt, ja, warum mache ich es dann eigentlich nicht selbst, wenn ich doch genau weiß, wie hinter was ich stehe und was für Werte ich hätte in dem Beruf, warum mache ich es dann nicht einfach selber? Und dann habe ich mal meinen ganzen Mut zusammengenommen und bin dann am 3.3.2014 zur Gemeinde gegangen und habe mich selbstständig gemacht und Premius Makler gegründet.
Wow, was so für eine inspirierende Geschichte.
Ja.
Auch vom Strand in die Selbstständigkeit sozusagen.
Ja.
Richtig, richtig cool und auch total inspirierend, einfach mal zu hören, Mensch, es geht auch, wenn ich irgendwie nicht viel jetzt habe am Anfang, sondern wenn ich mich da einfach an die Rückseite vom Schreibtisch irgendwie setze.
Ja. Ja.
Finde ich richtig schön, das einfach auch mal zu hören, so diese Möglichkeit zu haben, ja, komm, mach das jetzt doch einfach.
Ja.
Gucken wir mal, wie es ist. Und was du gerade gesagt hast, fand ich auch total wichtig. So, ja, wenn nicht jetzt, wann dann? Weil es ist immer so diese ewige Suche nach dem perfekten Zeitpunkt, bis man irgendwann feststellt, dass der nie kommen wird.
Nee, den gibt es, glaube ich, wirklich nicht. Klar kann man es planen und man kann viel. Ja. Ich meine, da bist du ja die perfekte Ansprechpartnerin auch dafür, wie man sich das aufbauen kann. Aber ich finde trotzdem, Handlung ist wichtig. Und irgendwann gibt es dann auch mal einen Punkt, wo man sagt, so, und jetzt komme ich in die Handlung. Und so war das eben bei mir damals.
Definitiv. Nun bist du von einem Job rausgegangen, den du eigentlich total doof fandest oder wo du sehr, sehr unzufrieden warst, bist trotzdem auch im Bereich, natürlich in einem ähnlichen Bereich geblieben. Die Finanzdienstleistung ist ja doch auch immer noch eine sehr männerdominierte Branche. Dann kommt man da als Frau mit 21 Jahren rein und sagt so, ich krempel das jetzt mal ein bisschen um, weil ich zeige euch jetzt, wie das Ganze besser geht. Das impliziert für mich, dass da natürlich auch eine enorme Leidenschaft einfach von deiner Seite für diese Branche auch dahinter stehen muss. Was macht es denn für dich aus? Warum hast du dich für die Branche entschieden?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also, dass ich was mit Finanzen machen möchte, das war mir eigentlich immer schon klar. Das wusste ich wirklich schon von klein auf in der Schule. Das macht mir wahnsinnig viel Spaß, weil Geld betrifft jeden von uns, es sei denn, ich bin jetzt komplett, breche aus dem System und liege nur noch irgendwo am Strand in meiner Kokosnusshütte oder was weiß ich. Aber die meisten, ich sage mal 99% der Bevölkerung, hat ein Thema mit Geld. Und deswegen finde ich es wahnsinnig wichtig, dass es hier Menschen gibt, zu denen man Vertrauen aufbauen kann, die das gerne machen und die einem weiterhelfen können, wenn es ums Thema Geld geht. Und ich wollte das gar nie so komplett trennen. Wir haben das auch heute bei uns im Maklerbüro nicht komplett getrennt. Wir sind für Versicherungen und Finanzen zuständig, weil das ist einfach wahnsinnig miteinander verbunden, dieses Thema. Und für mich haben es damals aber wirklich die Menschen ausgemacht, weil es gibt so viele Kunden, die dieses Thema einfach gar nicht gern mögen, die komplett aufgeschmissen sind. Ich habe schon Existenzen gesehen, die gegen die Wand gefahren sind, obwohl sie alle ihren Job toll gemacht haben, nur weil das mit dem Geld und den Absicherungen nicht funktioniert hat, also vor allem mit dem Geld. Wie viele Unternehmen haben ein Problem mit ihrer Liquidität? Ja, und deswegen habe ich mir ganz früh schon gedacht, ich möchte wirklich diesen Menschen helfen. Das hört sich jetzt vielleicht platt an, ist es aber nicht. Ich wollte wirklich diesen Familien, diesen Unternehmern, diesen, wie viele junge Mädels gibt's oder überhaupt junge Menschen, die sagen, ich habe eine ganz tolle Idee, aber ich weiß nicht, wie ich es finanzieren soll. Und all diesen Menschen da draußen wollte ich unbedingt schon von früh an weiterhelfen. Denn wenn man hier einen guten Ansprechpartner hat, ich denke, das wirst du selber auch bestätigen können, das ist wahnsinnig viel wert, wenn man jemanden hat, einen Sparringspartner, wo man sagt, der kümmert sich um meine Finanzen, der ist mein Ansprechpartner Nummer eins, wenn ich eine Frage habe, wie ich in welcher finanziellen Situation umgehen soll. Und ja, du hast jetzt gerade dieses Thema Männer dominiert angesprochen, das war ein Riesenthema. Ich habe mich damals mit 21 selbstständig gemacht und das war so, also es hat eigentlich keiner für voll genommen, wenn wir mal ehrlich sind. Es war zum einen mein Alter, ich war für die meisten noch so ein kleines Mädchen und auf der anderen Seite gab es damals so gut wie gar keine Frauen. Mittlerweile wird es ein bisschen besser, glücklicherweise, aber damals war es wirklich so, auf jeder Messe, auf der ich war, wurde ich gefragt, entweder wann mein Chef kommt oder ob ich heute mal in den Beruf meines Papas reinschnupper. Und also diese Sätze, wenn ich dafür jedes Mal 1 Euro bekommen hätte, hätte ich schon ein paar Mal schön in Urlaub fahren können. Das habe ich so häufig gehört. Aber ich muss sagen, ich war immer schon ein Mensch, wenn man mich angezweifelt hat, da blühe ich auf. Also den möchte ich es dann beweisen. Also so eine in einem gewissen Rahmen eine Negativmotivation oder auch so dieses denen zeige ich es, das hat mich immer schon motiviert. Und deshalb war das für mich das größte Geschenk, dass all die Makler hier auch in der Umgebung, ja, jetzt lassen wir die mal anfangen, die hat ja nicht mal einen Kunden, ich habe ohne Bestand damals gegründet, also man kann sich in der Versicherungsbranche ja Bestände kaufen, da habe ich mich ganz bewusst dagegen entschieden, ich habe wirklich mit 0 Kunden gestartet und dieses Belächeln, das hat mich wahnsinnig aufblühen und wachsen lassen, also es war für mich das Beste, was mir damals hätte passieren können. Irgendwann nervt es dann natürlich so nach einem Jahr, 1,5 oder wenn man dann auch mal die ersten Mitarbeiter hat und es immer noch so betrachtet wird, als wären jetzt alles die Sekretärinnen und irgendwann kommt der Chef. Irgendwann hat es mich dann schon genervt, dass die Frauen da immer noch so nicht für voll genommen werden in manchen Branchen. Aber ich glaube, mittlerweile klingelt bei uns jede Woche 5-6 Mal das Telefon und irgendwelche klassischen Makler, also so der typische Mitte-50-jährige Anzugträger, ruft an und sagt, Franziska, erklär mir mal, wie du das da machst mit diesem Online. Und das ist für mich so eine Genugtuung, dass es alles wettmacht, was in den ersten Jahren so an Anzweifelung passiert ist.
Das glaube ich sofort. Da merkt man dann doch, wie das Blatt sich wenden kann und auf einmal dann die ganzen Zweifler zu einem kommen und sagen, ach, guck mal, da bin ich ja jetzt noch gar nicht selber so drauf gekommen. Im Prinzip genau das, was du ja gesagt hast, ich will es anders machen. Ich schaue jetzt, wie mein Weg dazu funktioniert. Und jetzt kommen die anderen her und sagen, ach ja, das klingt ja eigentlich doch ganz gut, wie du das so machst. Ja. Finde ich total cool auch. Nun haben wir ganz am Anfang darüber geredet, dass du an der Rückseite des Schreibtisches deiner Mutter angefangen hast. Und jetzt hast du gerade schon selber Mitarbeiter erwähnt. Ja. Wie hat sich das Ganze denn verändert? Wie sieht dein Unternehmen heute aus?
Ja, also gestartet habe ich eben ganz alleine und bin dann so peu à peu gewachsen. Jetzt muss ich kurz nachdenken. Ich glaube, nach eineinhalb, knapp zwei Jahren war ich das erste Mal in der Situation, dass ich ganz, ganz viele Kundenanfragen hatte und die teilweise nicht annehmen konnte, weil ich den ganzen Tag mit Aufgaben beschäftigt war, in denen ich nicht gut bin. Also ich bin keine klassische Bürofrau. Das fällt mir super schwer, Aufgaben, die manche in 5 Minuten Ablage erledigt haben, dafür brauche ich 1,5 Stunden. Und mir ist dann irgendwann aufgefallen, ich verplempe eigentlich meine Zeit komplett, weil ich in manchen Sachen einfach absolut nicht gut bin. Und dann war ich damals beim Friseur, das werde ich nie vergessen, und habe meiner Friseurin das erzählt und habe so gejammert und habe gesagt, ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich habe genauso wenig, wie ich mich mit der Selbstständigkeit auseinandergesetzt habe, habe ich mich mit dem Thema Mitarbeiter auseinandergesetzt. Und dann saß da damals die Katrin neben mir. Wir saßen beide gerade mit so einer Haube über dem Kopf beim Haarefärben. Und dann sagt die, also ich suche übrigens einen Job und ich bin jetzt gerade bei der Bank, ich bin da aber für Versicherungen zuständig, also quasi auch so mein Weg. Und ja, Katrin war dann meine erste Mitarbeiterin und seitdem ist es ganz schön gewachsen. Also jetzt knapp 7 Jahre später ist mir gerade aufgefallen, ich habe vorher gesagt 6 Jahre, aber knapp 7 Jahre später sind wir zu fünft mit mir und wir suchen gerade wieder Leute. Also ich stelle gerade wieder Menschen ein, wir führen gerade Bewerbungsgespräche, wir werden wahrscheinlich dieses Jahr 3 Leute einstellen. Also man sieht, dass es ganz schön wächst und wir immer größer werden. Deswegen bin ich natürlich auch nicht mehr an der Rückseite des Schreibtisches der Mama. Also das war eine ganz lustige Sache. Die habe ich dann als allererstes aus ihrem Büro vertrieben, als ich die erste Mitarbeiterin hatte. Die musste sich dann umorientieren. Die hat sich dann ein neues Büro gesucht. Und irgendwann sind wir aber dann vor 2,5 Jahren ganz umgezogen. Ein Großraumbüro, 130 Quadratmeter. Und jetzt ist das alles ordentlich so, dass 5 Leute gut arbeiten können.
Ein ganz, ganz toller Weg, finde ich. Also auch allein Danke. Die Geschichte, gerne, wie die erste Mitarbeiterin zu dir kam, finde ich total spannend. Deine zweite Mitarbeiterin hat sich gerade hinter dir erhoben für alle, die es jetzt nicht sehen. Genau. Die Emma hat jetzt gerade ihren Kopf hier hochgestreckt.
Ich muss mal kurz schauen, was ich hier mache.
Richtig schön. Und naja, immer weiter wachsend natürlich auch, wie du gerade gesagt hast. Also finde ich auch sehr cool. Auch das ein wichtiger Punkt, den du gesagt hast, was natürlich klar für alle hauptberuflich Selbstständigen gilt, aber natürlich auch schon in der nebenberuflichen Selbstständigkeit, was jetzt vielleicht für viele auch so interessant ist. Die Dinge, in denen man selber nicht gut ist, einfach mal gucken, was ist es denn, das Sammeln? Und wenn ich die Möglichkeit habe, dann irgendwann was auszulagern. Warum dann nicht sowas als erstes? Ja. Und dann einfach zu sagen, Mensch, dafür suche ich jetzt jemanden und da konzentriere ich mich jetzt in der Zeit, die ich habe, dann doch eher auf die Dinge, in denen ich gut bin, bei denen ich weiß, da komme ich gut voran, effizient voran. Effizienz ist auch immer so ein Wort für mich.
Ja, ganz, ganz wichtig. Hat das ganz, ganz viel ausgelöst, dass man sich auch einfach mal eingesteht, dass man in manchen Sachen nicht gut ist. Das ist auch gar nicht schlimm. Bei Selbstständigen ist es so verbreitet, dass man alles immer können muss. Man würde ja auch keine ganze Abteilung in einer Firma bedienen, aber als Selbstständige hat man oft den Anspruch an sich, ich mache jetzt Buchhaltung, den Verkauf, ich mache mein Marketing und abends sauge ich auch noch das Büro. Und das muss man wirklich mal aus dem Kopf sprechen. Oder ich musste das für mich unbedingt lernen, dass man nicht alles gut können muss. Und man muss auch nicht unbedingt Mitarbeiter einstellen, wenn man da nicht der Typ dafür ist. Man kann das ja auch anders regeln, wenn man nur nicht vollberuflich selbstständig ist. Aber es ist wichtig, dass man sich das mal eingesteht, was man denn gut kann und was nicht.
Definitiv. Und trotzdem hast du natürlich extrem viele Aufgaben noch zu tun. Die eine Firma, dein Büro, was du hast in der Versicherungsbranche und dann natürlich auch noch die zweite GmbH, die du gegründet hast. Also ich glaube, es wird dir nicht langweilig und es gibt immer was zu tun. Nun ist es natürlich auch eine Menge an Aufgaben, auch für eine hauptberufliche Selbstständigkeit, die du da hast. Was machst du denn, um dich mit der Zeit, die du ja trotzdem nur begrenzt hast, ich meine, jeder hat nur 24 Stunden am Tag, was machst du denn, um dich mit den ganzen Aufgaben zu organisieren?
Also ich habe für mich gelernt, dass mir ein Plan wahnsinnig hilft. Also so spontan, wie ich manchmal bin und so, ich entscheide die meisten Sachen wirklich aus dem Bauch raus. Ich bin ganz intuitiv, aber bei meiner Arbeitsweise hört das auf. Also ich bin absoluter Planer. Ich freue mich gar nicht so sehr, wenn jemand kommt und meinen ganzen Tag umwirft. Ich setze mich wirklich Sonntagabend erstmal hin oder Montag ganz in der Früh und mache einen Wochenplan und teile hier wirklich ganz genau die Tage ein. Bei mir hat sich das natürlich jetzt nochmal verändert, weil ich jetzt natürlich auch aufteile, wann arbeite ich für welche Firma. Und die einzelnen Tage werden aber auch ziemlich strukturiert. Also ich plane mir auch Pausen ein, ich plane mir auch wirklich mein Arbeitsende ein. Ich bin quasi meine eigene Chefin, die mir Arbeitszeiten gibt. Klar haut es nicht immer hin, so ehrlich möchte ich auch sein. Aber mir hat es wahnsinnig geholfen, wirklich festzulegen, in welchen Zeitslots mache ich Kundengespräche, in welchen führe ich Gespräche mit Mitarbeitern, wann arbeite ich für welche Firma, wann kümmere ich mich auch mal ganz bewusst nur um das Wachstum der Firma. Also wann arbeite ich? Ich bin gerade an dem Punkt, dass ich nicht mehr nur in der Firma, sondern an den Firmen arbeite. Und das ist auch so wichtig, dass man sich da für Wachstum einfach Zeit einkalkuliert und hier ganze Tage vielleicht mal oder auf jeden Fall Stunden blockt, die man nur dafür verwendet. Und ich habe hier, ich habe es neben, ach, wir können es ja jetzt nicht sehen, aber ich habe neben mir immer drei Notizbücher liegen, in denen ich meine Pläne wirklich aufschreibe. Ich bin da nur total oldschool. Ich habe da keine App auf dem Handy, sondern ich habe immer gern was Haptisches. Und das hilft mir wahnsinnig, um mich zu strukturieren, wirklich einen fixen Plan. Ich habe einen Wochenplan, ich habe einen Tagesplan, ich plane aber auch mein Monat voraus. Und das finde ich ist so der beste Tipp, um sich selbst zu strukturieren und zu organisieren und auch nicht den Kopf zu verlieren und sich zu überarbeiten. Also das entspannt auch ein Stück weit, wenn man so einen Plan hat.
Oh ja, das kann ich unterschreiben. Ich glaube, allein über dieses Thema könnten wir jetzt locker noch 3 Stunden reden.
Ja.
Weil ich bin ja auch so jemand. Ich mache das genauso, auch mit dem Tagesplan und das wirklich mit Pausen. Finde ich auch einen wichtigen Punkt, dass du sagst, Arbeitszeiten auch einfach für einen selber eintragen. Klar, natürlich, mal macht man ein bisschen länger, mal fängt man ein bisschen früher an. Das ist ganz normal. Aber so grundsätzlich, dass man sich mal darauf einstellt, von wann bis wann arbeite ich denn vielleicht, wann ansonsten. Es gibt ja keinen, der sagt, so, jetzt ist Schluss, jetzt gehen wir alle nach Hause,
Genau.
ich sperre jetzt das Büro zu, sondern theoretisch können wir alle arbeiten, bis uns die Augen zufallen, aber das ist
Ja.
dann natürlich auch nicht unbedingt zielführend.
Ja, auf jeden Fall. Also das hilft wirklich wahnsinnig. Ich habe noch so einen kleinen Trick bei mir. Wir haben bei uns im Büro haben wir einen Staubsaugerroboter und den habe ich auf eine bestimmte Uhrzeit gestellt, wann ich spätestens rausgehe, weil wenn der fährt, der ist so laut, da kann man nicht nebenbei arbeiten. Also irgendwie einen Wecker stellen oder der Mama oder der besten Freundin sagen, ruf doch mal an um 21 Uhr. Das hilft wahnsinnig, um sich selbst dann auch ein bisschen reinzufinden in diesen Plan.
Das ist ein guter Trick, oder wir gehen jetzt alle los und kaufen uns Staubsaugerroboter.
Oder so. Hilft
Finde ich
auch
auch
bei
sehr
der
praktisch.
Arbeit.
Definitiv schon mal eine Aufgabe weniger, die man machen muss, und zusätzlich hat man auch sein Arbeitsende festgelegt.
Genau.
Sehr effizient auf jeden Fall. Also auch da denke ich, können einige jetzt schon mal was mitnehmen, was die Organisation angeht, gerade wenn es mehr Projekte sind. Bei dir sind es 2 Firmen, plus natürlich auch noch ein Privatleben, was wir alle irgendwo haben. Bei anderen ist es dann vielleicht der Hauptjob und die nebenberufliche Selbstständigkeit, die da organisiert werden darf. Also Organisation ist definitiv immer ein Thema. Aber um
Absolut.
mal von der Organisation nochmal auf den Versicherungsbereich zu kommen, für den du ja die Expertin eben bist. Du arbeitest ja klar mit unterschiedlichsten Menschen zusammen, auch mit Selbstständigen natürlich, auch jetzt noch mal mehr in deiner zweiten GmbH, die du jetzt gegründet hast. Fallen dir denn bestimmte Fehler auf, die viele Selbstständige mit ihren Versicherungen begehen, wo du sagst, das sollte man unbedingt vermeiden, weil so kompliziert ist es eigentlich nicht, darauf zu achten?
Ja, da fallen mir tatsächlich einige ein. Also hauptsächlich ein ganz großer Stolperstein ist, dass ganz viele Menschen, die sich nach und nach selbstständig machen, die jetzt nicht sagen, so, ab heute bin ich selbstständig, sondern die da so reinwachsen, die denken auch häufig, also würde ich wahrscheinlich selbst auch machen, man denkt häufig, die Versicherung wächst genauso in die Selbstständigkeit wie wir, aber das tut sie eben nicht. Also eine Versicherung, die mich vielleicht vorher gut geschützt hat in meinem privaten Leben als Angestellte, die kann grottenschlecht, sage ich jetzt mal auf gut Deutsch, sein, wenn ich selbstständig bin. Also das kann man leider überhaupt nicht mit vergleichen und ich erlebe ganz häufig, dass ich bei unseren Versicherungschecks sehe, die Versicherungen bestehen seit Ausbildungsstart mit 15, 16, 17 und wurden nie mal durchleuchtet. Und das ist so wahnsinnig gefährlich, weil wir zahlen da ja Geld dafür. Wir zahlen teilweise sogar mehr Geld. Und wenn dann aber mal was passiert, habe ich ein Produkt, was gar nicht zu mir passt. Und das ist ein Fehler, den sehe ich tatsächlich ganz, ganz, ganz häufig. Also ich würde sagen, fast bei jeder dritten Person, mit der ich ein Gespräch führe, sehe ich, dass die Versicherung nie irgendwie mal angeschaut wurde, sondern einfach von Anfang an besteht. Und dann ist es auch so, dass man leider Gottes, also das möchte ich jetzt gar nicht böse ausdrücken, aber man vertraut eben auch manchmal den falschen Leuten. Es heißt nicht, dass diese Menschen das mit Absicht machen, dass die einen irgendwie über den Tisch ziehen wollen. Das ist zwar in der Branche auch immer noch total ein ganz großes Vorurteil, gibt es mit Sicherheit auch in vielen Branchen, aber häufig habe ich einen Ansprechpartner, zum Beispiel bei einer Bank oder ganz egal wo, so wie ich es früher auch mal war, und der hat mich ganz toll betreut, als ich angestellt war. Und dann habe ich mich selbstständig gemacht und ich habe ja schon Vertrauen zu dem Mensch, deshalb wechsle ich jetzt natürlich nicht. Aber da entstehen dann häufig Probleme, denn eine Versicherung oder ein Finanzkonzept für jemanden, der egal nebenberuflich selbstständig oder Vollzeit selbstständig ist, ist was völlig anderes als für einen Angestellten. Und ich war 3 Jahre lang nebenbei auf einer Hochschule, um wirklich zu erlernen, was alles wichtig ist für Unternehmer, für Selbstständige, für nebenberuflich Selbstständige. Und deswegen muss man hier wahnsinnig aufpassen, wem schenke ich mein Vertrauen? Das muss jetzt nicht ich sein. Ich will jetzt hier keine Eigenwerbung machen. Es gibt so viele tolle freie Makler da draußen, die sich festgelegt haben auf Selbstständige oder da wirklich eine wahnsinnige Expertise haben. Aber es ist wichtig, auch wenn ich den Menschen gern mag, dann lade ich ihn mal zum Essen ein oder ich schenke ihm mal einen Geschenkkorb und sage danke, dass du mich so toll betreut hast die letzten Jahre. Aber man sollte wirklich ganz genau schauen, wem schenke ich mein Vertrauen in dem Moment, in dem ich mich selbstständig mache. Denn dann ändern sich die Spielregeln, dann verändert sich einfach ganz, ganz viel. Und diese beiden Dinge, Versicherungen zu lange zu behalten und dann irgendwann im Schadensfall zu sagen, jetzt zahlen die nicht, obwohl ich schon 10 Jahre bei denen versichert bin. Das ist immer so das Schlimmste, was man hören kann, weil Kulanz gibt es einfach nicht mehr in der Finanzbranche. Und den falschen Menschen zu viel Vertrauen schenken, weil man sie einfach privat furchtbar gern mag. Das ist das, was mir am häufigsten leider passiert ist. Da blutet mir mein Herz, das finde ich immer wahnsinnig schade, aber das sieht man leider ganz, ganz häufig.
Das kann ich mir gut vorstellen. Gibt es denn Besonderheiten, auf die jetzt vielleicht nebenberuflich Selbstständige zusätzlich achten müssten im Vergleich zu hauptberuflich Selbstständigen oder deckt sich das relativ?
Also wer sich nebenberuflich selbstständig macht und dann schon mal alles passend für diese nebenberufliche Selbstständigkeit gemacht hat, wer seine Versicherung da schon mal verändert hat, angepasst hat, dann passiert eigentlich nicht mehr so viel. Dann müssen nur regelmäßig die Umsätze angepasst werden, die Versicherungssummen, vielleicht die Mitarbeiter, wenn sich da was verändert. Aber dann ist das Grundkonstrukt schon mal gelegt. Also wenn ich in dem Moment, in dem ich ein Side-Business habe, sage, jetzt lasse ich mal alles checken und jetzt lasse ich alles auf meine Selbstständigkeit abstimmen, dann kann es meistens mitwachsen. Also da gibt es nicht mehr so große Unterschiede. Aber häufig ist es ja, wenn ich ein Kleingewerbe anmelde und jetzt, sage ich mal, 5.000 Euro Umsatz im Jahr mache, dann reicht mir meistens noch oder reicht gefühlstechnisch, also ich gehe davon aus, mir reicht noch mein altes Versicherungskonstrukt, ich brauche dann noch nicht so wahnsinnig viel und dann wird es eben gefährlich, weil gerade das Thema Haftung zum Beispiel, wenn ich nur so 2, 3 Projekte im Jahr habe in der Selbstständigkeit, dann kann es schon mal sein, dass so eine private Haftpflichtversicherung das noch mit abdeckt. In dem Moment, in dem ich aber vielleicht 20.000 Euro Umsatz oder mehr mache, habe ich keine Versicherung mehr in Sachen Haftung. Und es geht so schnell im Beruf, im Bereich der Selbstständigkeit, dass ich mal ein Haftungsrisiko eingehe, dass ich wollte gar niemandem was Böses, hafte aber trotzdem für einen Fehler. Und dann ist es eben ganz wichtig, also das Thema Haftung, um auf deine Frage konkret einzugehen, ist eigentlich das, wo es die größten Unterschiede gibt. Wenn ich aber schon eine gute Versicherung habe für eine Selbstständige, dann muss ich zwischen nebenberuflich selbstständig und Vollzeit selbstständig eigentlich nicht mehr unterscheiden. Dann kann es mitwachsen.
Okay, das ist doch schon mal gut, dass ich weiß, sage ich ja auch immer, predige ich auch immer sozusagen, erstmal diese Basis einfach aufstellen, dieses Konstrukt haben, dieses Fundament haben und dann mit den einzelnen Schritten machen. Ich sag mal, so eine Basis ist immer wichtiger als jetzt zum Beispiel ein Logo-Design, was ich irgendwie machen lasse. Das kommt alles viel, viel später, aber wenn diese gerade administrative, organisatorische Basis schon mal da ist, dann lebt sich's einfach in der Selbstständigkeit, ob nebenberuflich oder hauptberuflich, viel, viel leichter und entspannter. Definitiv auch ein Learning, was ich dann in meinen ersten Jahren hatte. Du hast gerade auch gesagt am Anfang noch, wenn ich das grundsätzlich schon mal angeguckt habe für die nebenberufliche Selbstständigkeit, wenn ich jetzt noch gar keine Ahnung davon habe, also eigentlich immer nur angestellt war, was sind denn solche Versicherungen, die ich angucken muss, wenn ich in die Selbstständigkeit überhaupt gehe? Wo ändert sich da was?
Also auf jeden Fall eben das Haftpflichtthema, weil wir haben ja in Deutschland ein Gesetz, dass wir haften für die Dinge, die wir tun. Und wenn dabei Fehler entstehen, müssen wir die finanziell ausgleichen. Und das ist eben eine ganz andere Rechtsprechung, ob ich jetzt eine Angestellte bin und eigentlich nur in meinem Privatleben Fehler machen kann oder ob ich plötzlich auch für meine beruflichen Fehler hafte. Und das ist das Allerwichtigste. Das ist die kleinste Versicherung. Das ist gar nicht so dramatisch, was da auf einen zukommt, aber damit steht und fällt ganz, ganz viel. Also unbedingt das Thema Haftpflicht. Dann kommt es auch darauf an, ja, in was für einer Branche ich tätig bin, wie wichtig es mir ist, dass ich rechtlich Unterstützung bekommen könnte. Also wenn ich da häufig mit großen Firmen zu tun habe, wenn die schon eine große Rechtsabteilung haben und es kann sein, dass da ab und zu mal die ein oder andere Diskrepanz entsteht, ist es auch gut, wenn man seinen Rechtsschutzvertrag mal anschauen lässt oder sich für die Jahre der Selbstständigkeit einfach mal einen aneignet. Das gibt auch ganz viel Entspannung, denn in so einem Bereich rutscht man manchmal auch rein, auch wenn man es gar nicht möchte, auch wenn man ein total friedliebender Mensch ist. Und das Thema Krankenversicherung ist einfach auch ein ganz, ganz großes. In dem Moment, in dem ich mich selbstständig mache, muss ich überdenken, in welchem System der Krankenversicherung möchte ich bleiben. Und ich bin da ein Mensch, ich spreche da überhaupt keine Empfehlung aus. Also ich sage überhaupt nicht, das ist gut oder das ist besser, sondern ich möchte gerne, dass meine Kunden es am Ende immer ganz klar selber entscheiden können, weil sie wissen, was die Vor- und Nachteile der jeweiligen Systeme sind. Und diese drei Bausteine sind eigentlich die wichtigsten, an denen man zu Beginn mal arbeiten sollte mit einem Fachmann. Und wenn man dann etwas länger selbstständig ist, ist es natürlich auch wichtig, über seine Vermögensplanung nachzudenken. Also einfach mal über seine Rücklagen, seine Sicherheiten, seine Altersvorsorge, all solche Dinge. Das ist natürlich, umso früher ich anfange, umso schneller kann ich irgendwann auch wieder aufhören zu arbeiten. Aber das ist für mich persönlich immer ein Thema. Da muss Liquidität da sein. Also ich würde jetzt nicht am Ende des Monats einmal weniger einkaufen zu gehen, um mir ein Vermögen nebenbei aufbauen zu können. Also das ist dann immer so in den Folgejahren wichtig.
Auch ein sehr wichtiger Punkt. Vielen Dank dafür schon mal.
Gerne.
Jetzt ist es natürlich auch so, gerade wenn ich reingestartet bin, oder wenn ich vielleicht dann auch sage, ich bin jetzt hauptberuflich selbstständig, ich mache das Ganze nicht mehr nur nebenberuflich. Ich bin ja auch ein großer Fan. Wir hatten es mit der Organisation vorhin. Ich mag das auch total gerne, Routinen zu haben. Also jetzt nicht nur tägliche, sondern einfach auch zu wissen, okay, einmal im Monat mache ich das, einmal im Quartal, einmal im Jahr, alle 2, 3 Jahre, wie auch immer. Gibt es denn so einen bestimmten Turnus, wo du sagst, da wäre es ganz gut, sich immer mal wieder einen Reminder zu setzen, hey, check doch mal deine Versicherungen.
Ja, also ich sage immer, auf jeden Fall alle 2 Jahre. Eigentlich ist für mich dieses Thema ein jährliches Thema tatsächlich, denn ich sollte mich ja auch einmal im Jahr überhaupt mit meinen Finanzen auseinandersetzen. Ich sollte, finde ich, als Selbstständige oder nebenberuflich Selbstständige einmal im Jahr drüber nachdenken, spätestens mit dem Steuerberater, wie viel verdiene ich überhaupt, wie viel Ausgaben habe ich. Ich setze mich echt über den Jahreswechsel immer mit dem Rotstift hin und schaue, für was gebe ich eigentlich Geld aus, ist das alles so wichtig. Und da gehört für mich eigentlich auch das Thema Versicherungen rein, denn wir bezahlen dafür ja auch Geld. Und dann ist es sehr, sehr, sehr wichtig und sinnvoll, dass die Versicherungen, für die ich Geld bezahle, dann am Ende auch was können und mir Schutz bieten. Und deshalb, für unsere Kunden machen das Ganze in einem Jahresgespräch. Die können bei uns ein Abo abschließen, dass wir wirklich jedes Jahr den Versicherungscheck für sie durchführen. Wir wirklich schauen, passt es noch auf die Lebenssituation? Hat sich irgendwas am Unternehmen verändert? Weil häufig vergisst man das. Man hat einen tollen Jahresumsatz gemacht und vergisst natürlich, das seiner Versicherung zu melden. Das ist aber wichtig, dass man das macht. Und für all solche Dinge haben wir den Reminder für unsere Kunden. Wenn man das aber selber machen möchte, dann würde ich persönlich empfehlen, einmal im Jahr sich grob damit auseinanderzusetzen und spätestens alle 2 Jahre wirklich durchleuchten zu lassen.
Perfekt. Dann jetzt der Appell an alle, mal kurz einen Reminder auch in den Kalender schreiben, damit man das nicht vergisst, weil ich kenne das selber. Man denkt sich dann, oh ja, das muss ich unbedingt eintragen, das muss ich machen. Aber wenn man sich's nicht einträgt, im besten Fall hat man es nach einer Woche vergessen, im schlimmsten Fall wahrscheinlich schon nach einem oder 2 Tagen.
Ja.
Also von daher immer solche Sachen, es sind nur ein paar Sekunden, da einfach mal kurz einen Reminder reinzusetzen und dann zu wissen, das mache ich jetzt in meiner Jahresplanung zum Beispiel einfach direkt mit. Das bietet sich ja super an. Perfekt. Also auch in dem Bereich hast du uns schon super viel Wissen mitgegeben. Vielen Dank dafür. Das habe ich nämlich tatsächlich noch nie gehabt, dieses Thema hier im Podcast. Und deswegen finde ich es auch so wichtig, dass es auch mal thematisiert wird, weil das ja auch eher so ein Thema ist. Gerade wenn ich in meinen Mentorings bin, höre ich so oft so, oh Gott, und da weiß ich überhaupt nicht. Und Administration und Versicherung und Finanzen und Steuern. Und damit will ich eigentlich am liebsten gar nichts zu tun haben. Aber klar, auch das gehört zur Selbstständigkeit hinzu. Und umso wichtiger, da auch mal jemanden zu haben, eine Expertin zu haben, die sagt, Mensch, so dramatisch ist es gar nicht, wenn du dich mal damit auseinandersetzt und dir da die richtige Person einfach auch mit reinholst, die dann
ganz
da
genau
Bescheid weiß.
Ganz genau. Also in einem kann da so viel Arbeit abgenommen werden. Ich weiß, also ich mag dieses Thema wirklich gern, ich brenne dafür, aber ich weiß, dass für die meisten Menschen Finanzen und Versicherungen genauso beliebt sind wie der Zahnarzt. Und das ist auch okay, das muss nicht zum Hobby werden, aber wichtig ist, dass ich jemanden habe, der sich darum kümmert, dem ich wirklich vertrauen kann, der auch wirklich weiß, wovon er spricht, und dann kann der einem da auch super viel Arbeit abnehmen.
Ja. Davon bin ich auch überzeugt. Dann gehen wir doch von den Versicherungen noch mal ganz kurz zu dir als Unternehmerin. Nun hast du ja reichlich an Erfahrung gesammelt in den letzten 7 Jahren. Fallen dir denn so ein paar Herausforderungen ein, die du überwinden musstest, die du vielleicht noch mal so mit uns teilen möchtest, um aus dem Nähkästchen zu plaudern?
Ja, da fallen mir tatsächlich einige ein.
Das glaube ich.
Ich denke, das kann jeder, der selbstständig ist, bestätigen. Also mir fallen spontan 3 Herausforderungen ein, mit denen ich immer mal wieder zu kämpfen hatte. Also in der ersten Zeit, in der ich mich selbstständig gemacht habe, hatte ich tatsächlich, auch wenn man das vielleicht nicht immer meint, wenn jemand dann schon länger selbstständig ist, aber ich hatte wahnsinnige Selbstzweifel. Also nach 3 Monaten, als dann das Geld, als ich nur von meinem Ersparten gelebt habe und ich mir dachte, wann kommt eigentlich mal ein Kunde zu mir, habe ich mich wirklich oft gefragt, ob eigentlich alle recht haben, die es mir nicht zutrauen und ob ich eigentlich gerade den dümmsten Fehler überhaupt gemacht habe, den sicheren Job und das gute Einkommen an den Nagel zu hängen für die Selbstständigkeit. Also ich hatte da wirklich Zweifel in mir, die natürlich durch die Finanzlage bestärkt wurden. Also man verdient, oder ich persönlich habe am Anfang einfach erstmal gar kein Geld verdient und auch die ersten Einkünfte waren wirklich mau. Also ich gehe da total offen damit um. Mein Umsatz im ersten Jahr Selbstständigkeit lag bei 8.000 Euro. Davon kann kein Mensch leben. Und da hatte ich wirklich ganz, ganz große Zweifel. Und da hat es mir geholfen, immer viel zu lesen, sich mit anderen Leuten auszutauschen, Geschichten zu hören von Menschen, die schon länger selbstständig sind. Weil wenn wir mal ganz ehrlich sind, geht es fast allen so. Wenn man nicht die Millionen-Dollar-Idee hat, dann dauert es einfach, bis es läuft. Und selbst die Menschen mit der 1-Million-Dollar-Idee, die sagen meistens, dass die schon seit Jahren dran getüftelt haben. Also einfach wirklich immer wieder Geschichten von anderen anhören, denen es ganz genauso ging, und an sich selbst glauben, wenn der Glaube da ist. Wenn das wirklich am Anfang so gar nicht funktioniert, dann sich diese Bestätigung einfach von anderen auch, also von anderen Geschichten zu holen. Das hat mir sehr, sehr geholfen. Das war eine große Herausforderung. Ich habe mir tatsächlich auch nach meiner 2. Gründung letztes Jahr, einen Monat später, habe ich mir gedacht, warum hast du jetzt nochmal das Ganze begonnen? Warum? Also ich glaube, diese Zweifel, die begegnen einem immer mal wieder, aber die muss man echt beiseite schieben. Die wollen einen nur verunsichern. Man muss an seine eigene Kraft, an seinen Willen glauben, weil nur das bringt uns weiter. Wenn ich die ganze Zeit auf meine Zweifel höre, dann werde ich auch irgendwann scheitern, weil ich mich ja nur noch mit den Zweifeln beschäftige. Also unbedingt beiseite schieben und an sich selbst glauben. Das war so die erste ganz große Herausforderung. Und die zweite, die eigentlich ja 2 Punkte sind, das sind so die Wachstumsschmerzen, nenne ich das immer. Eigentlich, wenn ich mal selbstständig bin und ich denke, jetzt habe ich mich gut eingegroovt, jetzt funktioniert das alles wunderbar, jetzt läuft's, dann kommt man immer wieder an Punkte, an denen es nicht mehr so richtig funktioniert und sich denkt, jetzt beschäftige ich mich doch wieder den ganzen Tag mit irgendwelchen Sachen, die auch jemand anders machen könnte oder mir wird alles zu viel, jeder will irgendwas von mir. Und ich habe wirklich gemerkt, bei mir kommt es eigentlich so im Jahr des Turnus, dass ich jedes Jahr immer wieder an den Punkt komme, wo ich einfach mich komplett neu ordnen muss und komplett neu schauen muss, welche Tätigkeiten übernehme ich, welche delegiere ich, was ist wichtig für unser Unternehmen, sich auch mal, also glücklicherweise musste ich mich noch nie von Mitarbeitern trennen, aber vielleicht auch von Menschen trennen, mit denen ich zusammengearbeitet habe, weil einfach das nicht mehr funktioniert, Berater anpassen, neue Coaches suchen, also man wächst ja, das, und das ist ja auch gut, dass man immer weiter wächst und sich immer weiterentwickelt. Aber mit jeder Entwicklung, die man durchläuft, kommt man auch immer an neue Herausforderungen und neue Schwierigkeiten. Und das ist ganz furchtbar, wenn man dann an seinen alten Glaubenssätzen und seinem alten System festhält. Denn man möchte ja eine Stufe weiterkommen. Man möchte ja wachsen. Man möchte ja größer werden. Und es tut vielleicht mal kurz weh und man muss auch auf das ein oder andere mal verzichten. Aber es ist ganz wichtig, sich immer mal wieder neu zu resetten quasi und wirklich seine Tätigkeiten und seine Art zu arbeiten komplett auf den Prüfstand zu stellen. Und diese Dinge waren für mich so die zwei größten Herausforderungen, die ich durchlebt habe. Bei den Wachstumsschmerzen war natürlich das Thema Mitarbeiter auch ein Riesenthema. Die Arbeit verändert sich einfach komplett in dem Moment, in dem ich Festangestellte habe. Und das muss man einfach dann auch mal kennenlernen. Es ist nicht jeder der Typ für Mitarbeiter. Ich hatte da Glück, weil ich habe mir, glaube ich, vorher nicht so genau Gedanken drüber gemacht, was sich da für mich verändert, wie mit der Selbstständigkeit auch. Ich hatte Glück, ich bin komplett der Typ dafür. Ich liebe es. Ich bin so dankbar für jeden einzelnen Mitarbeiter, den ich habe und der noch zu uns kommen wird. Aber all diese Veränderungen in der Selbstständigkeit, die werden uns aus der Bahn werfen. Und dann ist es wichtig, dass wir eine neue Bahn für uns finden und einen neuen Weg, den wir gehen können und der wieder zu uns passt.
Ja, das war ein sehr schöner Schlusssatz dazu, zu dem Thema Herausforderungen, dass das ja alles vereint. Und du hast es schon kurz mit erwähnt, auch unter anderem Bücher, Coaches, Berater etc. Was hat dich denn so begleitet auf dem Weg in der Selbstständigkeit? Hast du da vielleicht ein paar Buchtipps, Podcast-Tipps oder vielleicht auch Menschen, die du einfach sehr inspirierend findest?
Ja, ganz viel. Ich verschlinge tatsächlich Bücher. Also ich lese wahnsinnig viel und höre auch dauernd Hörbücher. Ich hätte ganz, ganz, ganz viel jetzt zu erzählen. So zu Beginn der Selbstständigkeit fand ich das Buch Gesetze der Gewinner oder Gesetze für Gewinner von Bodo Schäfer ganz toll. Das hat mir am Anfang einfach wahnsinnig geholfen. Personen, die mich eigentlich dauernd begleiten als Vorbilder, da würde ich jetzt mal anfangen. Ich mag die Delia wahnsinnig gern von West Wing. Die ist ein absolutes Vorbild für mich, weil die sich auch in so einem männerdominierten IT-Bereich durchgesetzt hat. Also da schaue ich jede Story an, habe fast alles gelesen, wo sie mal irgendwas dazu beigetragen hat. Oder auch Lea-Sophie Kramer finde ich auch klasse. Also man merkt, ich bin so ein Frauenmensch, was meine Vorbilder angeht, obwohl ich auch wahnsinnig gern Bücher von zum Beispiel Elon Musk lese, finde ich auch eine absolute Vorbildfunktion, wie mutig dieser Mensch mit seinem Geld umgeht, mit seinen Neuinvestitionen. Und aktuell höre ich ein Hörbuch Sorge dich nicht, lebe von Dale Carnegie. Das habe ich jetzt, glaube ich, schon dreimal gehört und ich höre es immer wieder an, weil es einfach so toll ist und einen so befreit und ermutigt. Also mein Tipp ist es tatsächlich, da viel zu lesen und viel oder aufzunehmen, Podcasts zu hören. Es gibt fast kein Buch, das ich in den letzten Jahren gelesen habe, aus dem ich nicht irgendwas rausziehen konnte. Ich habe alles Mögliche in der ersten Zeit verschlungen und das hilft wirklich wahnsinnig weiter. Aber ich würde mal sagen, so die drei Personen, die ich gerade genannt habe, sind die, an denen ich mich in beruflicher Hinsicht immer mal wieder orientiere, immer mal wieder mir überlege, wie würden die das jetzt angehen, wie würden die das jetzt machen. Ich finde es aber auch wichtig, im Privatleben Vorbilder zu haben. Also für mich ist zum Beispiel auch meine Mama ein totales Vorbild, was die so alles auf die Beine gestellt hat und wie die ihr Leben meistert. Und ich finde, es hilft immer weiter, Vorbilder zu haben.
Auf jeden Fall. Vielen Dank für deine Tipps dazu. Jetzt sind wir auch schon am Ende des Podcast-Interviews so langsam angekommen. Natürlich würde ich aber noch gerne wissen, beziehungsweise natürlich würden das wahrscheinlich viele, die jetzt zuhören, auch gerne wissen, wo können wir dich denn finden, beziehungsweise wie kann man aktuell mit dir zusammenarbeiten?
Ja, also die Frage ist eher, wo findet ihr mich nicht? Ich bin tatsächlich sehr, sehr gut vertreten. Am besten ist es aber tatsächlich, am besten findet man mich auf Instagram, einfach unter meinem Namen, Franziska_Zepf oder Premius Makler, die haben da zwei Accounts. Da teile ich tatsächlich am meisten von meinem Leben, da bin ich am liebsten persönlich unterwegs. Und ja, wenn man mit mir zusammenarbeiten will, gerne einfach dort mit mir in Kontakt treten oder auch mir einfach eine Mail schreiben. Da bin ich noch ganz klassik. Das ist einfach mein Nachname, zepf@premiusmakler.de. Und da freue ich mich über jede Nachricht.
Super. Du hast ganz kurz schon erwähnt, dass du ja auch Videokurse zum Beispiel anbietest. Ja. Wie ist das zum Beispiel mit dem Videokurs? Wenn ich jetzt sage, den würde ich gerne machen, hast du einen bestimmten Zeitraum, wo der immer rauskommt? Ist der dauerhaft verfügbar? Wie kann man denn sich das vorstellen?
Also der ist aktuell verfügbar. Am besten da einfach auf meine Instagram-Seite schauen, da ist der Link. Oder auch auf all unseren Internetseiten, stimmt natürlich auch Facebook. Also man findet den ganz leicht, der heißt Gründen aber sicher. Da geht es eben auch um das Thema Finanzen in der Gründung. Und der ist aktuell verfügbar, der ist nicht dauerhaft verfügbar. Wir hatten den immer mal wieder ein paar Wochen rausgenommen, weil es mir ganz wichtig ist, dass die Dinge, die es von mir gibt, auch wirklich up to date sind, dass da wirklich alles passt. Und wir überarbeiten den dauernd. Also der ist wirklich immer brandaktuell. Und es gibt ihn jetzt gerade noch zu buchen und zum Runterladen. Aber wir haben uns so als Deadline tatsächlich gesetzt, dass wir den Mitte Februar mal offline nehmen. Da wird es dann nämlich wahrscheinlich den Folgekurs geben, an dem wir gerade arbeiten.
Spannend.
Ja. Und bis dahin wird er auf jeden Fall noch buchbar sein. Dann wird er aber, denke ich, irgendwann mal rausgenommen werden. Ich kann noch nicht in die Zukunft schauen, ob er dann wieder buchbar ist in einigen Wochen. Aber dann wollen wir ihn mal rausnehmen und ein bisschen überarbeiten, Resümee ziehen, wie waren so die Feedbacks und ja, einfach ein bisschen damit arbeiten.
Super.
Aber aktuell ist er buchbar.
Ja, perfekt.
Einen schönen Abschluss.
Dann führen wir ja das Interview genau zur richtigen Zeit.
Ja.
Jetzt ist es dann noch ein Monat verfügbar. Das Interview ist ja jetzt am 17. rausgegangen. Genau. Super schön. Also alle mal gerne mit drüber gucken, die sich mit dem Thema noch genauer beschäftigen möchten. Auch eben für nebenberuflich Selbstständige natürlich super spannend. Und ich weiß, dass hier auch einige mit dabei sind, die sagen, Mensch, die hauptberufliche Selbstständigkeit, das wäre schon cool. Mhm. Vielleicht klappt es dann auch irgendwann. Und dann ist es natürlich die perfekte Basis dafür.
Absolut.
Also, sehr schön. Vielen, vielen Dank, liebe Franziska, dass du mit dabei warst, dass du hier dein Wissen mit uns geteilt hast. Ich habe super viel Spaß gehabt jetzt mit unserem Gespräch in den letzten, ja, doch einigen Minuten jetzt, die wir doch geredet haben. Ja, es war sehr schön.
Fand ich auch, kann ich nur zurückgeben. Ich habe gar nicht auf die Uhr geschaut. Ich habe einfach alles erzählt. Ich habe es richtig genossen, richtig schön, sich mit dir so auszutauschen. Und ich hoffe, dass ich dem einen oder anderen da draußen einen guten Tipp geben konnte. Wenn jemand noch mehr wissen will, kann er natürlich immer sehr gern mit mir in Kontakt treten. Und ansonsten sage ich einfach nur danke für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. Ich danke auch dir und dann wünsche ich dir und allen anderen, die zuhören, noch einen wunderschönen Tag.